Radio 1.
Jetzt mal wieder ein sehr gutes Buch. Und zwar eine wundervolle Liebesgeschichte. Davon gibt es ja eigentlich wie Sand am Meer, werden Sie sagen. Und Sie haben recht, aber diese hier ist anders. Sie erzählt von zwei Menschen, die von der Möglichkeit der Liebe eigentlich oder mit der Möglichkeit der Liebe eigentlich gar nicht mehr so richtig gerechnet haben und denen sie dann plötzlich widerfährt. Zeit ihres Lebens heißt dieser Roman und wir freuen uns sehr, dass der Autor heute bei uns ist, Dirk Gieselmann. Guten Abend. Hallo Dirk, schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein.
Dass wir auch mit dir über diesen neuen Roman sprechen können. Vor zwei Jahren, ich glaube, war vor zwei Jahren, ne? 2023, Der Inselmann. Das war auch schon ein sehr besonderer und sehr schöner Roman. So eine zarte, raue, einsame, wundersame Geschichte um einen Jungen namens Hans. Jetzt ist es eine Liebesgeschichte, in der zwei Figuren im Mittelpunkt stehen. War dir einsam mit Hans, dass du gesagt hast, ich muss jetzt mal zwei Menschen zusammenbringen?
Ja, es war schön, aber es war tatsächlich einsam. Und jetzt bin ich mal auf diese klassische, fast schon klassische Rechnung zurückgekommen. 1 + 1 = 2.
Okay, also das hast du dir gesagt, das hast du dir vorgenommen, also so eine Geschichte zu erzählen. Aber auch diese beiden Figuren, wie auch Hans schon, sind eigentlich erstmal einsam. Also es sind Georg und Frieda heißen die, begegnen sich zufällig. Du schreibst, Georg Neumann war am Ende und er wusste es. Der ist so Mitte 40 oder so, glaube ich, ne? Mhm. Und Frieda lebt alleine, hat sich irgendwie auch mit diesem Alleinsein, hatte eine große Liebe und danach nicht mehr. Und sie sagte, sie war nicht glücklich, hielt es aber immer noch für möglich, es zu werden. Also diese beiden Figuren führst du zusammen. Und setzt sie einander aus auf eine wunderbare Weise. Wie viel wusstest du über die beiden, als du angefangen hast, sie zusammenzubringen? Also wie viel wusstest du, was passieren würde, auch nicht passieren wird?
Ich wusste, dass sie sich treffen würden, viel mehr nicht. Ich interessiere mich sehr für die Figuren, lerne sie kennen, bevor sie sich dann eigentlich selbst auf die Reise machen und sich dann oft anders verhalten, als ich mir das wünsche, oft kontraintuitiv, aber das macht es auch so interessant.
Kontraintuitiv, das heißt, es sagt, okay, ich muss meinen Figuren, ich wünsche ihnen das Beste, aber dennoch musst du ihnen Stein in den Weg legen, oder wie kann man das sagen? Also musst du sie einander, nicht nur einander, sondern auch der Welt aussetzen?
Die Steine liegen eh da, okay. Das kennen wir ja aus unserem Leben. Ja. Ich helfe ihnen manchmal, wenn sie es nicht schaffen, drüber hinweg.
Ah ja, okay. Du hast diese Figuren, also die Geschichte beginnt, glaube ich, 83, ne? Mhm. 1983. Das hat Gründe, aber das ist natürlich, über die Gründe sprechen wir auch gleich. Aber so wir lernen die in einer analogen Zeit kennen, also in einer völlig, sie gehen noch in Telefonzellen und so weiter. Also wir sind in einer analogen Epoche dieser Zeit, die längst hinter uns liegt. Warum war dir das auch wichtig? Also warum... Die Geschichte geht ja dann über mehrere Jahrzehnte auch. Aber warum war dir das auch lieb, dass sie da sagt, ich lasse sie da anfangen, weil es analog ist?
Die erste Idee war, diese Geschichte über viele Jahre sich spannen zu lassen, Zeit ihres Lebens, wie der Titel schon sagt. Der angenehme Nebeneffekt war, dass wenn ich 40 Jahre zurückrechne, ich ungefähr Anfang, Mitte der 80er lande. Eine Zeit, die noch sehr analog ist und in der, wie es mir scheint, Träumen und Sehnsucht noch einfacher war als in unserer durch und durch digitalisierten Zeit, in der wir alle ständig erreichbar sind und eigentlich nicht mehr warten und hoffen müssen.
Mhm. Die beiden treffen eine Verabredung. Also du lässt sie zufällig aufeinandertreffen an einem Regentag. Aber sie können das alles, so wie die beiden sich kennenlernen, ist auch sehr, 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 sehr schön. Dann treffen die sich und dann gibt es eine Verabredung. Das heißt, sie werden sich nur viermal im Jahr treffen. Das ist, und es wird ein Geheimnis bleiben. Obwohl, also Georg hat eine Frau, er ist verheiratet, er lebt in einer Beziehung, ist inzwischen eher so eine Zweckbeziehung. Er hat sich so, ne, man hat sich so arrangiert mit seinem Leben. Nee, ich glaube, wir reden darüber gleich, weil ich habe irgendwie gedacht, wir machen eine kleine musikalische Pause, du wirst auch was lesen und ich habe gedacht, als ich diese Geschichte gelesen habe, ist mir ein Gedicht von Tucholsky eingefallen, was jetzt Georg betrifft, die sachliche Romanze. Mhm. Die hören wir jetzt und dann reden wir weiter über... Ich rede mehr als du.
Ich höre dir gerne zu.
Ja, ja, aber es ist eigentlich nicht der Sinn der Übung. Dann reden wir weiter über den Roman Zeit ihres Lebens mit Dirk Gieselmann. Aber jetzt hören wir erstmal die sachliche Romanze, und zwar in der sehr schönen Version von Udo Lindenberg.
Und sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen.
Udo Lindenberg und sachliche Romanze von Kurt Tucholsky. Du kanntest diesen Song gar nicht, ne? Also du kanntest das Gedicht, aber genau, der ist sehr schön.
Sehr schön. Ja.
Hermine ist das Album, was er seiner Großmutter gewidmet hat. Und aber zurück zu deinem Roman. Zeit ihres Lebens heißt ja, die beiden, also Georg und Frieda, lernen sich kennen und es gibt eine Verabredung. Also wir werden uns nur 4-mal im Jahr sehen. Das ist, uns wird ein Geheimnis bleiben. Warum? Also du wirst jetzt nicht alles auflösen, aber auch das ist ja ein Szenario, was du dir für die beiden ausgedacht hast, für Frieda in dem Fall.
Das hat ganz pragmatische Gründe. Der Georg ist Handelsvertreter und ist 4-mal im Jahr in der Stadt, in der Frieda wohnt. Das ist für ihn das perfekte Alibi. Das schützt sie vor der Entdeckung des Geheimnisses. Aus der Perspektive von Frieda schützt es sie aber auch vor der Alltäglichkeit. Also diese Liebe bleibt was Besonderes. Die wird nicht abgeschliffen von Banalitäten. Und um es in den Alltag zu übersetzen, es stellt sich den beiden eigentlich nie die Frage, wer bringt denn jetzt den Müll raus?
Genau. Ich hab irgendwie gedacht, also als ich den Roman gelesen habe, der sehr, sehr schön, sehr fein ist. Also diese Figuren, man schließt sie so ins Herz. Und der hat diese Melancholie, die auch schon in deinem ersten Roman gewohnt hat und so. Und deswegen ist mir auch dieser Song, weil irgendwie fand ich, der gehört zu dem Soundtrack dieses Buches, dieses Romans. Es gibt etwas sehr Besonderes. Es gibt sprechende Tiere. Es gibt einen sprechenden Hund, der gehört zur Familie von Georg. Er heißt Bruno. Und diesen sprechenden Hund, der auch natürlich eine wichtige Bedeutung hat, den lernen wir jetzt kennen. Dirk liest was vor.
Georg saß zu Hause auf dem Sofa, ein Saftglas in der Hand und trank daraus in kleinen Schlucken. Die Heizung stand auf 3, fast 4. Anne, seine Ehefrau, kreiste im Versandhauskatalog mit einem roten Filzstift die Artikel ein, die sie zu brauchen glaubte. Eine Trockenhaube, eine Mikrowelle, einen neuen Anorak für ihren Sohn. Der alte war nun endgültig zu eng geworden. Für sich selbst noch einen Tellerrock mit Blumenmuster und einen grünen Blazer. Auch für Georg fand sie etwas, ein schreiend gelbes Polohemd und ein Jackett mit Schulterpolstern. »Schau mal«, sagte sie, »das würde dir gut stehen.« »Och, ich weiß nicht«, sagte er, »das trägt man jetzt so, glaub mir.« »Ich mag es eher schlicht.« Sie sah die attraktiven Männer auf den Bildern, braun gebrannt und gut gelaunt. Sie trugen noch ganz andere Dinge, die sie Georg gar nicht zeigte. Westernjacken, Jeansanzüge, rote Gürtel. »Du Modemuffel«, sagte sie. »So bin ich nun mal«, sagte er. Der Fernsehapparat lief unbeirrt. »Wenn Sie dieses Leben aufgebraucht haben«, sagte der Moderator salbungsvoll, »ist das Spiel endgültig aus.« »Alles klar«, entgegnete der Kandidat, »verstanden.« »Alles klar, verstanden«, dachte Georg. Er trank in einem Zug das Saftglas leer und erhob sich aus dem Sofa. »Ich geh mal mit dem Hund raus«, sagte er. »Ja, mach das«, sagte Anne. Georg lief mit Bruno bis zur letzten Laterne in der Siedlung und dann noch weiter in die Stoppelfelder bis zum Waldrand. Dort hielt der Dackel plötzlich inne. »Hast du eine Zigarette?«, fragte er. »Du rauchst?« »Oh, nur auf Partys eigentlich.« »Du bist ein Hund, soweit ich weiß.« »Wem sagst du das?« »Naja, Hunde rauchen nicht normalerweise. Hast du eine oder nicht?« Georg gab ihm eine Zigarette, Feuer und sie rauchten. Im Schein der Glut, die aufschien, wenn sie zogen, sah er, dass der Dackel ihn fixierte. »Georg«, sagte er nach 2, 3 Zügen, »was zum Teufel ist nur los mit dir?« »Was soll schon los sein?« »Ich merke doch, dass was nicht stimmt.« »Ach, es ist nicht wichtig.« Bruno setzte sich jetzt dicht an Georgs rechtes Bein und legte ihm die Pfote an die Wade. »Na, erzähl schon«, sagte er. »Kannst du schweigen?« »Ja, wie ein Grab, das weißt du doch.« Georg zog noch einmal an der Zigarette und blies den Rauch in diesen Abend. Dann sagte er, »Ich habe mich verliebt.« »Na, das ist ein Hammer«, sagte Bruno. »Und in wen?« »In eine Frau in einer anderen Stadt.« »Wie ist ihr Name?« »Sie heißt Frieda.« »Ich kannte auch mal eine Frieda«, sagte Bruno und sah betrübt der Tabakwolke hinterher. »Hm, was du nicht sagst. Aber das ist eine andere Geschichte.« Er rauchte die Erinnerung auf Lunge und schwieg für eine Weile. Dann fragte er, »Denkst du oft an diese Frieda?« »Die meiste Zeit.« »Was ist mit Anne?« »Sie ist meine Frau.« »Ja, das weiß ich, aber liebst du sie?« »So gut ich kann.« »Ist das wenig oder viel?« »Es ist beides irgendwie.« »Ich verstehe. Und bei Frieda ist es viel?« »Zu viel sogar.« »Wirst du sie wiedersehen?« »Ich weiß es nicht.« »Was heißt, du weißt es nicht?« »Sie hat gesagt, ich soll ihr Zeit geben.« »Und wann war das?« »Letztes Jahr.« Bruno nickte schwer und weise. Er wusste, dass es nichts zu sagen gab, was seinem Herrchen helfen würde. Lang stand die Asche an der Zigarette, die er rauchte. Dann fiel sie herunter. Bruno nahm noch einen letzten Zug. Dann sagte er, »Du armer Mensch.«
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und das ist sowas, was dieses Buch eben auch so wunderbar macht, dass eben diese Melancholie da drin ist, dieser beiden Figuren. Und dann aber eben so, wo man denkt, hat diesen Hund, wer hat diesen Hund sich ausgedacht? Natürlich, ne? Also dieser sprechende Hund, der dann sowas Loriotisches auch hat irgendwie. Das kannst du ja auch nicht vorher geplant haben, ne? Also dass du sagst, okay, auf jeden Fall, also die beiden lerne ich kennen und dann lerne ich einen Hund namens Bruno kennen und der wird wichtig.
Der war am Anfang da als typischer Insasse so eines 80er-Jahre-Bungalows, Familienhund, bekam aber mehr und mehr Konturen und bekam auch mehr und mehr Mitleid mit diesem unglückseligen Georg. Und naja, ich kenne aus meiner persönlichen Erfahrung eigentlich nur Hunde, die gute Gesprächspartner sind.
Ja.
Und dieser Hund entschließt sich dann irgendwann, ich glaube, ich muss jetzt sprechen, sonst kommt der ja nie aus dem Quark, dieser Mann. Und so geraten die beiden dann ins Gespräch.
Genau. Es kommt auch eine Katze vor. Man könnte sagen, sie ist ein Antagonist irgendwie, aber vielleicht auch nicht. Das müssen Sie selbst herausfinden. Wenn Sie diesen Roman lesen, der sehr, sehr toll ist und inspiriert durch einen Song, den wir jetzt hören. Du hast dir es gewünscht, dass wir den Song spielen. Weil Zeit Ihres Lebens ist natürlich die englische Übersetzung von Time of My Life. Und der Song, den kennt man aus einem bestimmten Film und wird gesungen von Bill Medley und Jennifer Warnes. Und wie gesagt, der Roman ist erschienen bei Ullstein, kostet knapp 23 Euro. Und der Autor war bei uns, Dirk Giesemann. Dankeschön. Time of My Life.
Vielen Dank.
No, I never felt like this before.